This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Hoffnung war riesig, die Enttäuschung umso größer. Steffen Baumgart sollte den HSV zum lang ersehnten Aufstieg führen, aber auch er ist an dieser Mission gescheitert. Nach dem enttäuschenden Unentschieden gestern gegen Schalke wurde der Coach heute Mittag entlassen. Vorläufiger Nachfolger ist Assistent Merlin Polzin. Und wir können festhalten, der HSV und Baumgart, das war irgendwie ein ziemlich großes Missverständnis. Das sind unsere Themen. Für immer zweite Liga, HSV, Fragezeichen. Dornige Zeiten für Rose, bittere Niederlage gestern bei der TSG Hoffenheim und das Werben um Wirtz. Die Bayern wollen ganz offensichtlich versuchen, den Höchstbegabten nach München zu locken. Ob das klappt, kann nicht mal Uli Hoeneß versprechen. Der hat lediglich die deutsche Meisterschaft zugesagt, aber das ist ja auch schon mal was. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, herzlich willkommen, glaubt, die Bayern werden die Meisterschaft sogar mit einem zweistelligen Vorsprung erringen. Daran werden wir dich messen, Lothar.
Ja.
Herzlich willkommen, Marco Hagemann, Kollege von DAZN und RTL. Und für ihn ist der Unterschied der Leistung von Borussia Dortmund zwischen Heim- und Auswärtsspielen ein Mysterium. Also nicht wirklich zu erklären. Wir werden es trotzdem versuchen. Herzlich willkommen, Marco. Ein herzliches Willkommen an den Rekordtorschützen der zweiten Liga, Simon Terodde. 177 Mal hat er getroffen. Gestern war er für uns, für Sky in Hamburg und unter anderem im verbalen Zweikampf mit Steffen Baumgart. Herzlich willkommen, Simon. Und ein herzliches Willkommen an einen der erfolgreichsten, beliebtesten, besten deutschen Schauspieler, Champions-League-Schauspieler, haben wir eben schon gesagt. Wiederhole ich gerne nochmal, Heiner Lauterbach, ganz herzlich willkommen. Aktuell auf Sky und auf Wow zu sehen in Turmschatten, werden wir nachher besprechen. Sehr, sehr spannender Plot. Mhm. Und Heiner ist Riesenfußballfan. Ich zitiere ihn, beim ersten FC Köln und mir ist es wie mit der ersten großen Liebe, man kommt nie davon los. So ganz davon los. Singst du die Hymne mit, wenn die Kölner spielen?
Ja, die ist so schön. Die Bayern wollen ja jetzt auch eine Hymne machen, ne? Stadionhymne. Habt ihr gelesen?
Nee.
Habe ich heute gelesen, heute.
Ja.
Ja, was ich überfällig finde, ehrlich gesagt. Ne? Die, die so in, mit der man sich identifizieren kann.
Stimmt
die,
doch mal
die Kölner
an.
Hymne ist
stimmt doch mal an.
Wirklich. Ja, ihr könnt doch alle kein Kölsch.
Ja.
Das bringt ja nichts. Das ist ja ein altes, glaube ich, irisches oder schottisches Volkslied.
Ja. Ja.
Das ist wirklich sehr schön. Da muss man mitsingen, wenn du da im Stadion bist.
Ja. Und wie ist es? Ne?
Du kennst
ja,
ganz,
ja auch. Ganz besonders vorm Spiel.
Ne? Ja.
Mit den Schals am Ende doch. Schon ganz besonders.
Ja. Und wie sehr leidest du mit den Kölnern?
Ja, so sehr es mein Herz erlaubt. Also gesundheitlich jetzt.
Ist wirklich so.
Das Herz. Ja, das ist, man muss wirklich, man hört ja immer wieder, dass irgendwelche Herzanfälle da sind im Stadion. Ich kann das gut nachempfinden. Schon wenn ich zu Hause bin, ich liege im Bett wie so ein Spastiker fast. Ich mache jede Bewegung mit. Da. Das ist unglaublich. Man geht da schon sehr mit, auch herzlich. Also der Puls geht wirklich hoch.
Aber man ist es doch gewöhnt als Kölner Fan mittlerweile.
aber weißt du, auch wenn sie gut spielen, du gehst so mit. Das ist so, irgendwie.
Du hast ja auch in der Jugend gespielt für Köln.
Ja.
Was? Welche Position?
Ich war die 8. Früher war das ja ganz klar. Halb rechts war das 8 früher. Ne?
Ja. Mhm. Warum hat es nicht zur Profikarriere gereicht?
Talent. Zu wenig Talent. Ich hätte es gerne gemacht. Also ich finde einen der schönsten, ich beneide euch immer schon darum, einer der schönsten Berufe, die es gibt. Wirklich Profifußballer in so einem Stadion wie in dem Dortmunder da in der letzten Minute den Elfer verwandeln. Das sind Gefühle, die musst du suchen.
Wenn du ihn verschießt, ist nicht so schön. Du musst es auch mal bei den Dortmunder nachfragen. Versuchen wir den Schwenk zum HSV. Steffen Baumgart kennst du aus seiner Zeit beim 1. FC Köln. Damals hast du geäußert, er sei so eine Art Hauptgewinn für die Kölner. Warum war er nach deinem Eindruck kein Hauptgewinn ganz offensichtlich für den HSV?
Das war ja seine große Liebe. Das hat er ja nie vom Berg erhalten mit. Und da sieht man, dass das allein natürlich nicht reicht. Es muss, ich glaube, dieser Walter-Fußball, diese Mannschaft, die da vorher zusammengestellt wurde, die war einfach für ihn nicht passend. Und du hast ja heute, in der heutigen Zeit, hast du eben nicht mehr genug Zeit, um dir das selber so zu gestalten. Und insofern war es nicht der richtige Mann am richtigen Fleck zur richtigen Zeitpunkt.
Simon, ich habe das gestern schon angesprochen, war für uns, für Sky als Experte da. Nach dem Spiel gab es ein, Fritz von Thurn der Taxis hätte gesagt, Rencontre, also eine Begegnung streitiger Art mit Steffen Baumgart. Da schauen wir mal kurz drauf.
Es ist mir zu einfach, dann auch zu sagen, naja, wenn der lange Ball auf Devi kommt, der verlängert den und dann laufen wir nach vorne. So ist ja auch nicht.
Hey, du hast ja recht. Du weißt ja, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber so ist ja nicht. Also nochmal, du hast es doch selbst gespielt. Du hast doch selbst diese Aktion gehabt, wo du gesagt hast, okay, hätten wir mal im Nachhinein oder weiß ich was. Ich weiß, wenn du Ballbesitz hast und von hinten nach vorne klar rausspielst, so wie die letzte Viertelstunde, wo wir auch keinen langen Ball gespielt haben, kannst du dir Tormöglichkeiten erarbeiten. Der zweite Ball ist immer eine Möglichkeit, jetzt bin ich kurz dran. Ja, und dann ist es einfach so, dass ich jetzt hier in der Erklärung immer derjenige bin, der es erklären muss, dass mir das Ergebnis nicht passt, ist doch auch klar. Aber so einfach sehe ich es nicht wie du. Und da können wir auch gerne noch mal in Ruhe drüber diskutieren. Aber einfach nur den langen Ball zu schlagen und Devi verlängert den, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache.
Gut, also wird einem auch fehlen, das ist Klartext. Ne? Wie war das für dich in der Situation? Als Reporter kennt man das, aber wie war es für dich?
Ja, ich finde es gut, dass er sofort Kontra gegeben hat. Und ich wollte die Mannschaft ja ein Stück weit in die Pflicht nehmen, auf dem Platz auch mal Entscheidungen zu treffen. Und er hat die dann auch komplett geschützt nach dem Spiel. Kontroverse Diskussion und ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite, stehe da mit Puls 80. Steffen Baumgart kommt 2 Minuten nach dem Spiel mit Puls 180. Nee, da unterhält man sich darüber. Das war in dem Fall schon meine Meinung, weil ich habe ja versucht, inhaltlich da zu agieren, aber nicht falsch verstehen. Ich bin auch kein Fan davon, nur lange Bälle zu spielen, ganz und gar nicht. Aber da war eine Phase im Spiel und auch im letzten Heimspiel gegen Nürnberg, wo ich dann schon dachte, jetzt vielleicht mal ein bisschen variabel sein.
Also mit Puls 80 habe ich noch nie im Mikro gestanden, aber das jetzt nur nebenher. Hattest du gestern schon den Eindruck, er wirkt angefasst, nervös? Hat er schon geahnt, dass es für ihn zu Ende gehen könnte?
Du hast nach dem Elversberg-Spiel schon gemerkt, dass dann natürlich im Umfeld ein bisschen Unruhe reinkommt. Aber vor dem Spiel war er total gefasst. Und die sind auch 2-0 in Führung gegangen zur Halbzeit. Du hast die dicke Chance aufs 3-0, die Selke nicht nutzt. Mhm. Wenn dann Glatze steht am Ende, dann steht es 3-0, dann reden wir darüber.
Oder ein Terodde.
Oh, ja, ich hätte ihn vielleicht auch noch gemacht. aber dann reden wir darüber, dass HSV einen Punkt hinter dem Ersten ist. Und so schnell geht's. Und nach dem Spiel hat man schon die Reaktion gemerkt bei den Fans auch, was man lange nicht gesehen hat beim HSV, also gellendes Pfeifkonzert.
Köln hat gegen Karlsruhe auch 3-0 geführt. Die haben es geschafft, um 4-4 draus zu machen. Also so ganz so sicher ist es auch.
Das ist die zweite Liga. Lothar, warum beißen sich gefühlt am HSV alle Trainer jedweder Couleur, die Zähne aus?
Also bist du näher dran wie ich, weil du wohnst in Hamburg. Ja, ich verfolge das aus der Entfernung. Aber natürlich für mich generell enttäuschen diese Traditionsvereine, die viele Möglichkeiten haben, nicht nur die Tradition, sondern auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Stadien, die Fans, die Sponsoren. Es ist eigentlich alles da, aber irgendwas wird falsch gemacht und beim HSV schon seit einigen Jahren. Aber was da falsch gemacht wird, das muss man jemanden fragen, der da tagtäglich dabei ist.
Von weit her
kannst du das nur. Es ist traurig eigentlich. Ja, 7 Jahre jetzt zweite Liga und ich sehe, wie du auch häufig mitleidest mit deinem HSV, wie der Heiner mit den Kölnern. Aber ihr seid es gewohnt und wie gesagt, natürlich hätte ich es nicht gedacht. Ich hätte an Baumgart geglaubt mit seiner Art und Weise, dass er gut ankommt. Aber er hat den Kader nicht zusammengestellt. Wie gesagt, fehlen vielleicht die Spieler, die er braucht, um sein System im Endeffekt so spielen zu lassen, dass es vielleicht besser ist. Vielleicht kann er es mit dem Spiel nicht. 2 wichtige Spieler fehlen. Seit langer Zeit kommen viele Punkte zusammen, aber andererseits, sie sind nach wie vor in der Gruppe der möglichen Aufsteiger. Ja. Ist, glaube ich, die ganze Liga, der zweiten Liga, fast schon in der Gruppe noch. Da ist alles möglich. Die Kölner.
Bis zum 16. sind 4 Punkte.
Vor drei, vier Wochen war Köln im Abstiegskampf. Alle wollten schon wieder alles wechseln und neue Leute müssen her. Die haben jetzt 3 Spiele ineinander gewonnen und sind jetzt ganz vorne dabei. Also,
die zweite Liga ist schon ein bisschen verrückt. Wir hören gleich Sven Töllner aus Hamburg, der uns das dann von vor Ort schildert. Marco, erste Einschätzung. Warum hat das nicht gepasst zwischen Baumgart und dem HSV?
Ein Satz, der mir gerade aufgefallen ist, auch Palota, sehe ich ein bisschen anders. Es gab ja die Saisonvorbereitung. Also es gab ja durchaus die Möglichkeiten und es wurde ja auch ein bisschen was gemacht, um Steffen Baumgart ein paar Spieler auch zu bringen. Davy Selke ist ja zum Beispiel zu nennen, den er ja auch vorher schon kannte, um vielleicht so in sein System einige zu verpflanzen. Aber Steffen Baumgart, wir haben ihn erlebt als Paderborn-Trainer beim 1. FC Köln, wo er sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, aber aus einer anderen Rolle heraus, von den Vereinen her gesehen. Beim HSV, weißt du, du bist quasi in jedem Spiel in Liga 2 der Favorit. So stellen sich auch die Gegner ein. Und Steffen Baumgart war ja bei seinen vorigen Stationen jetzt keiner, der mit der Ballbesitzphilosophie dahergekommen ist, sondern immer häufig auch aus einer gewissen Außenseiterrolle, konnte schnell umschalten, viele Flanken vors Tor bringen. Das hat beim HSV natürlich nicht funktioniert. Also auf der einen Seite, Heiner hat eben Tim Walter ja noch erwähnt, sehr attraktiver Fußball, manchmal ein bisschen überdreht. Steffen Baumgart versuchte, defensive Stabilität reinzubringen. Punktuell auch geschafft, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, dass die Philosophie und die Herangehensweise gar nicht so passte auf Steffen Baumgart.
Die goldene Mitte zwischen diesen beiden Trainern wäre es möglicherweise. Wir schauen zunächst mal auf das, was gestern passierte. HSV gegen Schalke, als Heiner Lauterbach das letzte Mal bei uns war, vor 12 Jahren, damals mit Matthias Sammer, Rudi Völler. Erste Liga, HSV auf 9, Schalke auf 6. Heute das Ganze eine Liga tiefer, oder gestern Abend genauer gesagt. Markus Gaub fasst zusammen.
Nur 2:2 nach 2:0 Führung. Es wird eng für Steffen Baumgart. Die 1:0 Führung durch Marco Richters direkten Freistoßtreffer für den HSV. Justin Hickeren macht den Schritt in die falsche Richtung. Und nur eine Minute 35 Sekunden später dieser Katastrophenball von Schallenberg direkt in den Fuß von Königsdörfer. Und der mit dem 2:0. So steht's auch zur Pause. Schalke findet bis dahin praktisch nicht statt. Aber in der zweiten Hälfte der HSV passiv und in der 57. Armin Younes mit dem Anschluss nur noch 2:1. Und dann die 74. Spielminute mit Seguin, mit Bachmann und mit Kenan Karaman und dem 2:2 Ausgleich. Der HSV mit nur einem Punkt aus den letzten 4 Spielen. Schalke nun 3 Partien ungeschlagen.
Gut, und jetzt wissen wir, es war das letzte Spiel für den HSV von Steffen Baumgart. Sven Töllner, unser Reporter bei Sky Sport News, hat den gesamten Tag verfolgt. Guten Abend, Sven. Schön, dass du bei uns zu Gast bist in der Sendung. Wie lief die Entlassung von Steffen Baumgart ab?
Ja, danke, dass ich zu Gast sein darf. Also unseren Erkenntnissen zur Folge hat Stefan Kunz bzw. die Entscheidungsträger gestern Abend schon damit begonnen, erste Überlegungen anzustellen, möglicherweise auch erste Nachfolgeoptionen abzuprüfen. Das hatte dann noch nicht zur Folge, dass Steffen Baumgart gestern Abend direkt beurlaubt worden ist. Das ist heute Morgen geschehen, nach einem intensiven Gespräch mit dem gesamten Trainerteam und dann auch nochmal zwischen Stefan Kunz und Steffen Baumgart vis-à-vis. Was so aus dem Maschinenraum herausdringt, ist, dass die Ideen, die Lösungsansätze, die Steffen Baumgart und sein Trainerteam dann auch vielleicht heute nochmal versucht haben zu präsentieren, nicht vollumfänglich überzeugend waren. Und das gestern Abend, das war ja jetzt auch nicht der Grund für den Rauswurf, sondern das war Steffen Baumgarts letzte Chance, das in ihn verloren gegangene Vertrauen wieder ein bisschen zu befeuern, die Gunst der Fans möglicherweise auch wieder ein bisschen einzusammeln, denn die sind nach und nach immer weiter abgerückt. Die Skepsis war immer deutlicher spürbar gestern Abend ja auch im Stadion. Und dann ist eben heute Morgen Stefan Kunz auch zu der Erkenntnis gekommen. Er ist nämlich derjenige, der das natürlich in letzter Instanz entscheiden muss, dass Steffen Baumgart nicht der Richtige ist, um den HSV aus dieser aktuellen Misere noch herauszuführen.
Jetzt ist ja das, was wir gestern gesehen haben, weil man den HSV ein bisschen verfolgt, nicht das erste Mal passiert. Also genauso, dass die Mannschaft dann im Grunde das Fußballspielen eingestellt hat. Das ist ein Muster, das es eigentlich schon seit Wochen gibt. Würdest du sagen, die Erkenntnis von Stefan Kunz ist zu spät gereift oder gerade noch rechtzeitig? Oder hätte der Baumgart vielleicht sogar noch mehr Zeit geben sollen?
Ich finde, das ist zu spät gereift. Nein, der Meinung bin ich nicht, dass der noch mehr Zeit hätte bekommen sollen. Ich finde, das ist zu spät gereift, aber da müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Sowas funktioniert natürlich immer irgendwie in der Nachbetrachtung. Und als Vereinsvertreter, als Verantwortlicher, da muss man natürlich diese Entscheidungen schultern, hinterher erklären und die Verantwortung dafür übernehmen. So ein bisschen Hoffnung, nehme ich an, ist dann eben immer noch dabei gewesen. Die Auftritte des HSV beispielsweise in Düsseldorf oder daheim gegen Magdeburg, die waren ja auch gut und erfolgreich. Danach kam aber eben Bruch rein und die von dir erwähnten Muster, die sind eben nicht mehr aus dem System herauszupressen gewesen. Es ist im Übrigen auch keine exklusive Einschätzung von mir, dass die Mannschaft einfach nicht fit genug wirkt. Die ist nicht in der Lage, 90, möglicherweise 95 Minuten dominanten Fußball abzurufen. Eins der Muster ist ja beispielsweise, dass diese Gegentore immer sehr bald nach der Halbzeit fallen, dass nach Gegentoren im Prinzip so ein kompletter Systemabsturz häufig zu verzeichnen ist und dann eben auch keine Spieler da sind, die sich dagegen stellen können. Das ist Spielersache, aber auch Trainersache. Unterm Strich muss man wohl sagen, in dieser Konstellation hat es eigentlich wenig Anlass zu der Hoffnung gegeben aus HSV-Sicht, dass sich das in Kürze ändern kann, auf eine positive Weise.
Sven, ganz kurz, gibt es schon Nachfolgekandidaten? Natürlich wird der ein oder andere Name jetzt genannt, aber kann man schon sagen, dass sich da möglicherweise etwas erhärtet?
Nein, da erhärtet sich noch nichts. Da, je nachdem, wen man fragt und mit wem man so spricht oder in welchem Forum man forscht, sind natürlich da die Favoriten auch auf unterschiedliche Weisen verteilt. Also ich kann es mal kurz runterrattern. Labbadia eher nicht. Urs Fischer wird mal genannt. Könnte vielleicht passen, um Ruhe reinzubringen. Lukas Kwasniok eher so der Favorit der Kollegen von der Bild. Gibt's keine Erkenntnisse. Rüd van Nistelrooy, Ex-HSV-Star, irgendwie eine spannende Überlegung. Aber ist das die richtige Station für den, nachdem mal vor kurzem noch bei Manchester United ausgestiegen ist. Felix Magath ist natürlich immer eine Option, eher so für die Veteranen, ne? Der Typ von 83, der hier mal den ganzen Laden auf links zieht. Also ich mache einen Strich drunter und gebe zu, es gibt keine klaren Erkenntnisse. Es bewegt sich momentan alles im Gerüchte- und Spekulationsbereich. Klar ist nur eins, Stefan Kunz will sich nicht treiben lassen, aber er hat auch nicht viel Zeit. Wenn der HSV noch ernsthaft wieder zurückkehren will im Aufstiegsrennen, dann muss eigentlich klar sein, dass nach dem Spiel in Karlsruhe, wie auch immer das ausgeht, dann der neue starke Mann schnell präsentiert wird und ich sag's mal ein bisschen flapsig, hier ein neuer Zug reinkommt.
Sven, Dankeschön für die Einschätzung und ich ergänze mal einfach so von mir aus, so grundsätzlich finde ich ja Horst Steffen total interessant von Elversberg. Ich weiß, dass der Zeitpunkt jetzt vermutlich nicht passt, aber der holt unheimlich viel aus Elversberg raus, macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck, spielt Ballbesitzfußball, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich schwer. Ich nehme es einmal auf, wir gehen gleich nochmal auf Ursachenforschung, aber ein Name, der eben genannt wurde, den fändest du auch interessant, Urs Fischer.
Das habe ich dir vor der Sendung gesagt, ja, wie du mich gefragt hast, und wie siehst du die Situation? Ich sehe den Urs Fischer wirklich als jemanden, der einen Laden auch beruhigen kann, ja, der eine gewisse Souveränität hat, eine Art, die bei den Menschen, bei den Spielern gut ankommt, ist aber auch nicht der Trainer, der unbedingt offensiv spielen lässt, ja, und aber wenn der Kader so ja zusammengestellt ist für Baumgart, auch ein bisschen eher defensiv denken, dann würde er ja schon wieder zu Fischer passen. Also von dieser Seite aus könnte ich mir den Namen Urs Fischer schon vorstellen, weil er erstens mal in Union Berlin auch von unten nach oben gekommen ist und oben viele Erfolge gehabt hat. Und deswegen könnte ich mir Urs Fischer beim HSV ganz gut vorstellen.
Wäre es jetzt völlig abwegig zu sagen, einmal mit der Erfahrung von Friedhelm Funkel, der gezeigt hat, dass er so einen Club wie Kaiserslautern retten kann, jetzt auch mal anzusprechen, weil noch im November und vielleicht auch für ihn dann irgendwie der Zeitraum irgendwie tickt zu lang? Oder traust du ihm mit seiner Fitness, mit seiner Vitalität auch zu den HSV mal zurückzusegeln in die erste Liga?
Ja, Friedhelm trauen wir alles zu. Ja. Hat es ja auch überall gezeigt. Und ich hatte eigentlich vor dem Trainerwechsel auf Schalke, hatte ich den Namen Friedhelm Funkel so ein bisschen im Kopf, weil er doch gerne in der Heimat bleibt. Hamburg ist schon ein bisschen weit weg. Ne? Er war ja jetzt mehr
immer aber so unterwegs. Aber er mag das, hat er mir mal erzählt.
Ja, ganz sicher. Es ist, wenn man ihn fragt, wird er nicht gleich Nein sagen. Ja. Auf jeden Fall, er wird es sich anhören.
Wie fändest du es?
Und ich glaube, er ist schon wieder bereit und frisch, hat genügend sich erholt, hat Tennis gespielt wieder den ganzen Sommer. Ja, es wäre wieder Zeit für ihn, mal auf die Bank für ein halbes Jahr zu gehen. Ja.
Also du fändest, wäre jetzt durchaus
auch
eine Idee.
Ja, auch.
Ja, aber das sind doch so, das sind ja Abstiegsverhinderer, Spezialisten.
Aber Friedhelm ist auch aufgestiegen.
Ja. Ja, aber bekannt ist er, sagen wir mal, dafür, in letzter Sekunde zu kommen und als Retter da zu erscheinen.
Weißt du aus Köln.
Und, ja, zum Beispiel. Und, aber Aufstiegsermöglicher.
Auch Kaiserslautern übrigens in der letzten Saison hat er auch vor dem Abstieg
im Endeffekt. Ja, und wir waren ja mitten im Aufstiegskampf mit Schalke. Ja. Und als ich dann gehört habe, Friedhelm Funke geht zu Kaiserslautern, da wusste ich auch schon, ach du meine
Güte. Die kannst du rausnehmen?
Die kann ich rausnehmen.
Ja?
Ja, ja, okay. Ja, weil du weißt das als Spieler. Ich habe mich auch... Vor 4 Wochen habe ich den Friedhelm getroffen. Wenn du mit dem sprichst, dann bist du danach einen Kopf größer. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt noch Fußball spielen.
Dann wärst du aber 2,10 Meter.
Genau, ich wäre jetzt noch auf Schalke. Und deswegen, Lothar hat schon gesagt. Also,
wäre das eine Idee?
Ich habe ihn auch vermutet auf Schalke, ganz ehrlich. Weil gerade in solchen Vereinen, in Traditionsvereinen, brauchst du Trainer, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Weil es herrscht so viel Politik vom Umfeld, von den Fans, von den Spielern, aber auch in den verantwortlichen Positionen oben im Vorstand. Und da will jeder an dir zerren. Und Friedhelm ist halt ein Trainer, den juckt das nicht. Der schaut sich den Kader an, der trifft die Entscheidung und lässt sich auch nicht von rechts und links beirren. Also ich glaube nicht, dass HSV den Schritt geht jetzt, sondern die werden doch noch einen Trainer suchen, der für Entwicklung steht, sage ich mal. Aber Friedhelm wird sicherlich in dieser Saison noch irgendwo antreten, da bin ich mir sicher.
Das ist, glaube ich, die Frage. Ne? Welche Philosophie nimmst du jetzt an als Verein? Nimmst du die kurzfristige, hoffentlich aus Hamburger Sicht dann erfolgreiche Lösung? Oder baust du es, wie du gerade gesagt hast, das perspektivisch wieder auf? Ne? Weil es hilft dir jetzt nichts, mit Hauruck-Verfahren eine Entscheidung zu treffen. Sondern es muss da schon auf stabilen Füßen, glaube ich, schon eine Lösung her. Und da weiß ich nicht, ob jetzt Friedhelm bei allem Respekt natürlich, bei allen Erfolgen, die er gefeiert hat, sowohl im Abstiegskampf als auch im Aufstiegskampf, dann auch die mittelfristige Lösung wäre. Da fände ich Urs Fischer schon sehr, sehr spannend.
Man könnte ja auch sagen, man will aufsteigen und dann kann man in Ruhe eine weitere Personalie oder eine weitere Entscheidung treffen. Kovac wird auch genannt.
Aber entschuldige,
weiß nicht, ob er das
Union
machen würde.
Berlin und Hamburger SV. Ja. Das sind ja die, also konträrer geht es ja gar nicht, glaube ich, in der Bundesliga, oder?
Ja gut, aber er hat ja, sag du Lothar, Urs hat ja Erfolge gehabt mit Union, hat Champions League.
Aber muss man nicht auch ein bisschen zum Verein, zu der Struktur, zu der Philosophie, also Union Berlin ist ein super Verein, ich finde das klasse, was die machen, die ihr eigenes Stadion da renovieren und so Sachen. Ne? Und der Hamburger SV, sagen wir mal, bei aller Nettigkeit, diese haben diese Norddeutschen sind ja doch etwas distinguierter. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein Gegenentwurf von Union.
Ich weiß
Lothar?
Nicht. Ja, also ich finde Union, also gerade wenn man auch die Fanszene sieht bei Union Berlin, dann hast du ja auch einen, sagen wir mal, sehr zurückhaltenden Trainer an der Seitenlinie gehabt mit Urs Fischer. Der das schon sehr, sehr gut moderiert hat. Also da ist ja auch schon eine Erwartungshaltung gewachsen.
Von der Mentalität
das stimmt. Und ich glaube, mit einer Erwartungshaltung, die beim HSV natürlich herrscht, ich glaube, da kann er sehr gut mit umgehen. Also ich finde diese Ruhe, die er ausstrahlt, die Kompromisslosigkeit, die er gezeigt hat, könnte auch zum Hamburger Sportverein passen.
Möchte aber einmal jetzt nochmal zurückspringen auf die eigentliche Entlassung, also auf das eigentliche Thema zunächst mal von heute, Steffen Baumgarts Entlassung. Und dann nehmen wir Max Zielke mit rein, unseren Social-Media-Host. Schönen guten Abend, Max.
Guten Abend.
Was sagen die Fans zu dem Rausschmiss von Baumgart?
Ja, also 278 Tage hat das HSV-Abenteuer für Steffen Baumgart gedauert. Der Abschied gestern im Volkspark von Pfiffen begleitet. Das Stimmungsbild im Netz, Patrick, das ist aber ein anderes. 57% haben gesagt, es ist nicht die richtige Entscheidung, Steffen Baumgart zu diesem Zeitpunkt zu entlassen. Ihr habt eben schon fleißig Name-Dropping betrieben. Das ist in den Kommentarspalten auch der Trend Nummer 1 unter den HSV-Posts. Also von Neururer bis Sidan wird alles genannt und alles gewünscht. Horst Rubesch habe ich jetzt mal rausgesucht. Ja. Und da wird natürlich nicht nur die Schuld beim Trainer gesucht, vor allem natürlich bei denen, die gesagt haben, es ist die falsche Entscheidung. Nach 10 Jahren und 7 Trainern vielleicht mal die Spieler in Frage stellen und nicht immer den Trainer. Also es ist einigermaßen ausgewogen, ausgewogener als gestern nach Schlusspfiff im Volkspark.
Klar, also die Spieler spielen natürlich irgendwo auch eine Rolle. Jetzt muss man aber eben auch sagen, die Spieler setzen um Simon oder versuchen das umzusetzen, was der Trainer vorgibt. Hast du den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft einfach in gewisser Form fremdelt mit diesen Vorgaben, die Baumgart bei anderen Vereinen erfolgreich gemacht hat, also sich tiefer zu positionieren, gar nicht immer auf Ballbesitz aus zu sein, vielleicht nicht mutig genug zu spielen?
Man muss ja ein bisschen zurückblicken auf die Tim-Walter-Zeit. Heiner, du hast gerade angesprochen, 3 Jahre haben es versucht aufzusteigen mit einem Ballbesitz-Fußball. Tim Walter war quasi der Vater der Mannschaft. Damit hat sich die Mannschaft sehr, sehr wohl gefühlt. Und als Steffen Baumgart kam, war es ja nicht so, dass die ganze Mannschaft gesagt hat, gut, dass der Trainer weg ist, sondern eher, Tim Walter war eigentlich gar keine schlechte Wahl. Und dann war es auch schwer für Baumi, da reinzukommen. Und wenn ich jetzt die letzten Spiele sehe, wir haben gerade davon gesprochen, dass die Mannschaft nicht fit ist, wenn du nach 50. Minute ein Gegentor kassierst.
Hattest du den Eindruck?
Nee, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wenn du nach 50. Minute ein Gegentor kassierst, dann hat das nichts mit der Fitness zu tun. Und Baumi ist ja auch kein Trainer, der dann sagt, wir ziehen uns in der zweiten Halbzeit komplett zurück. Das finde ich dann ein Stück weit zu einfach.
Aber das ist aber oft passiert. Und es ging ja nicht nur um Gegentore um die 50., sondern darum, dass oft, auch gegen Nürnberg 2-3 Wochen vorher, die gesamte zweite Halbzeit im Grunde genommen missriet.
Genau, und das habe ich ja versucht, auch nach dem Spiel mehr oder weniger anzusprechen. trotzdem, in der zweiten Liga, wenn du der HSV bist, ich habe das so erlebt bei meinen Stationen, dann erwarte ich auch von den Spielern, von der Achse, dass man auch selber ein Stück weit was in die Hand nimmt. Und beim HSV ist ein schwieriger Verein gerade, schwierige Situation, weil du viele Spieler hast, die auch 3-4 Jahre es nicht geschafft haben. Und ich war ein Jahr beim HSV, ich habe es nicht geschafft, ich habe meine ganze Energie reingehalten, aber danach habe ich auch gemerkt...
Ist der Druck noch größer in Hamburg als auf Schalke oder Köln?
Nee, der ist genauso groß. Aber ich habe dann für mich gemerkt, boah, ich kann das nicht nur ein zweites Jahr machen, noch ein drittes Jahr.
Das hat Kunz ja angesprochen. Das war nach dem Spiel in Elversberg. Da hat er in Richtung indirekt, ohne es zu nennen, Schonlau, Meffert, gesagt, wir haben hier viele Spieler dabei, die schon mehrere Jahre eben den Aufstieg nicht bewerkstelligt haben.
Und wenn du jedes Mal im April oder Mai scheiterst, dann macht das ja was mit dir. Mhm. Und wenn du jetzt in Elversberg verlierst, ja, dann kommen die Gedanken auch wieder hoch. Mhm. Ist ja genauso, wie wenn du Spieler hast, die vielleicht 2-3 Mal abgestiegen sind. Mhm. Die will ich dann jetzt auch nicht verpflichten, weil ich weiß, boah, wenn du wieder in die Abschiedsriege kommst, dann wird der dir Spieler auch nicht helfen. Und so ist, glaube ich, gerade ein riesiges Kopfproblem für den HSV. Deswegen finde ich es auch schwierig, jetzt das nur an Baumi festzumachen, weil du bist immer noch oben dabei. Und du hast, man sieht es auch, man braucht keinen 2-Punkte-Schnitt mehr jetzt in der zweiten Liga. Die ist total ausgeglichen. Wenn sie gestern gewonnen hätten, wären sie oben dabei. Jetzt hast du verloren. Die Fans sind auf 180, das hat man schon gemerkt, aber... Ja. Ich glaube, der neue Trainer wird es auch nicht einfacher mit der Mannschaft.
Lothar, ist das für Baumgart ein Karriereknick oder ist das verkraftbar?
Ja, natürlich. Jeder Rauswurf, jede Niederlage, jeder Abstieg bleibt auch irgendwie mit dem Trainer in Verbindung. Aber er hat auch irgendwo gut gearbeitet, ist gut angekommen bei den Fans. Erstmal ein Rückschlag, aber er wird wieder unterkommen irgendwo in der Bundesliga,
irgendwo besser zweite passen, Liga. Ne?
Aber das ist das Risiko eines Trainers, und er ist ja nicht allein dafür verantwortlich. Simon hat es gerade gesagt, die Mannschaft muss sich auch ein bisschen an die eigene Nase packen. Man kann nicht immer alles auf den Trainer schieben, vor allem wenn du 2-0 führst, hast so eine erfahrene Mannschaft, hast so gute Spieler wie der HSV. Dann musst du irgendwann mal auch Spiele durchziehen. Auch gegen Nürnberg haben sie 1-0 geführt, waren in der zweiten Halbzeit, haben sie sich verloren gefühlt auf dem Platz. Also das sind dann auch so ein bisschen die Führungsspieler in der Mannschaft verantwortlich. Und auch die haben sich den bekommen. Ja. Baumgart, natürlich hat er sich anders vorgestellt bei seinem Lieblingsverein, aber er hat es leider nicht geschafft für ihn. Aber das gehört zum Fußball dazu.
Inhaltlich einmal noch, also gestern war ein Spieler wie Dompe, der an seinen guten Tagen ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga ist, erst wieder nach 80 Minuten auf dem Platz. Ferrei, der schon auch jemand ist, der mal so den einen entscheidenden Moment haben kann, gar nicht. Ist das auch, oder warum hat Baumgart nicht auf diese Spieler mehr gesetzt?
Er hat ja vor dem Spiel gesagt, er wollte ein Stück weit auf Mentalität setzen. Dompe hat zuletzt nicht gut agiert. Aber klar, ich hätte mir dann auch schon vielleicht Dompe 10 Minuten früher gewünscht, weil Schalke war angeschlagen. Man hat 2-0 geführt und so ein 1-gegen-1-Spieler, der tut der Mannschaft gut. Trotzdem muss man auch sagen, in der ersten Halbzeit, er hat ihm das Spiel recht gegeben und hat 2-0 geführt. Und es war ja der Sinn der Sache, ihn später zu bringen, damit das Spiel entscheidet. Hätte fast funktioniert. Aber man muss auch sagen, Dompe hat in den letzten Wochen dann auch nicht so überzeugt.
Also wenn ich geguckt habe, war er nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, aber wenn du dann gegen Braunschweig das Spiel verlierst oder in Elversberg, dann willst du vielleicht was verändern. Aber klar, gestern war es schon auch ein Stück weit dann enttäuschend.
Wenn du verantwortlicher wärst und müsstest den Trainer suchen, wer wäre oder an wen würde der erste Anruf gehen?
Lukas Kwasniok finde ich tatsächlich ganz gut vom SC Paderborn. Mhm. Klar können wir jetzt wieder sagen, dass Paderborn, das ist nicht der HSV. Ja. Aber so mit seiner Art, wie er Interviews gibt, wie er Paderborn auch in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es sicherlich ein Trainer, der auch zur Mannschaft passt.
Hast du den mal gehabt?
Nee, ne? Nee, habe ich nicht gehabt. Ja. Aber so mit den Spielertypen, so wie auch in Paderborn auch Spieler aus der Jugend hochzieht. HSV hat ja viele junge Spieler auch dazu. Also wäre das schon eine Möglichkeit, die passen könnte. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die vertragliche Situation da aussieht.
Und er wird es,
glaube ich, auch machen.
Er wird es machen?
Also ich glaube schon, dass er dafür bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ja.
Du grinst? Weißt du mehr?
Ich weiß nicht mehr. Aber wenn du kontinuierlich mit Paderborn oben stehst, dann war, glaube ich, letztes Jahr schon mal im Sommer so ein Thema, in die Bundesliga zu gehen. Da hat es nicht funktioniert. Und er hat auch schon den Anspruch, dann vielleicht mal einen Verein zu trainieren, wie auch in zweite Liga, Schalke 04, HSV oder 1. FC Köln.
Mal schauen. Abschließend dazu, Felix Magath ist schon angesprochen worden, das ist in Hamburg eigentlich dann immer auch ein Reflex, auch zu Recht, ein Mann mit unglaublichen Erfolgen. Wäre das auch eine Option oder wird Kunst das einfach nicht machen?
Horst Rubisch ist ja auch schon genannt worden. Also der hat ja denselben Heldenstatus wie Felix Magath, aber ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht beim HSV.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, tatsächlich. Felix ist immer noch ganz, glaube ich, ganz gut drin, was den Fußball betrifft, aber schon lange nicht mehr an der Seitenlinie. Ich halte das für, das wäre dann zu aktionistisch, Felix Magath zu verpflichten. Und Horst Rubisch, ich weiß gar nicht, ob er noch mal wollen würde.
Ich glaube eher nein. Gestern auf der Tribüne. Deswegen. Also okay, jetzt haben wir auch alle Namen mal gehört. Kwasniok klingt wirklich interessant. Alles Weitere kann sich jeder für sich raussuchen. Und Stefan Kunz hat bestimmt dann auch noch einen Namen, auf den wir jetzt alle nicht kommen. Rafael Vicky, den müssen wir auch noch nennen. Dann haben wir so 12 genannt. Einer davon wird schon dabei sein. Wie gefällt dir der aktuelle Trainer des 1. FC Köln, Struber?
Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Wenn man wirklich... Wie sollen wir das beurteilen? Ich habe kein einziges Training gesehen. Ich habe ihn nie gesprochen. Wir haben erst besser gespielt und verloren meistens oder unentschieden gespielt. Jetzt spielen wir schlechter und gewinnen. So ist das manchmal im Fußball. Es ist schade, dass es nicht gut spielen und gewinnen ist in dem Fall. Ich weiß nicht, inwieweit er da für verantwortlich ist. Ich kann es nicht beurteilen.
Aber du sprichst von wir, das ist interessant. Und wir haben das ja jetzt schon mehrfach angedeutet und Max wird uns jetzt noch mit Bildern versorgen, wie deine Liebe, Heiner, zum 1. FC Köln genau aussieht. Max.
Ich habe mich mal, Heiner, auf ihrem Instagram-Profil rumgetan und die Farben Rot und Weiß, die dominieren da ein bisschen. Wir haben dieses Foto hier gefunden, voller Zuversicht, in ein Spiel gegen den VfB Stuttgart ging es da rein. Dann waren sie natürlich auch häufiger auf der Tribüne hier vor Rudi Völler. War das vor einem Leverkusen-Heimspiel?
Ja, ja.
War Rudi Völler danach auch noch Fan 2-2. Von ihm?
Ja, der Rudi war gut drauf. Ja, wir haben uns davor unterhalten. Ich habe ihn gefragt, warum er uns den Wirt weggenommen hat. Dann hat er gesagt, na, wenn ich es nicht getan hätte, hätte es ihn jemand anders getan. Ja, das war das 2-2 gegen Leverkusen. Mhm.
Und Fußball schauen Sie, wenn Sie nicht im Stadion sind, am liebsten alleine. Warum?
Ja, weil dann keiner dazwischen quatscht. Das ist so, ich schaue es einfach gerne allein. Ja, ich habe jetzt eine Standleitung seit 1-2 Jahren mit einem Kölner Freund. Da schauen wir das zusammen, also per Call sozusagen.
Also ein Blick auf die Instagram-Seite von Heiner Lauterbach, die lohnt sich, wer noch mehr FC-Utensilien sehen möchte.
Sehr schön. Heiner, wer war nach deiner Meinung der beste Trainer in der Kölner Historie? Von denen,
Weißweiler.
Den hast du aber nicht mehr selber erlebt, der ist ja schon viel zu früh verstorben.
Doch.
Du hast ihn aber,
die 78er, ihr kanntet euch aber nicht. Nein, ich kannte ihn nicht. Nee. 78er-Mannschaft, die Double-Mannschaft, da war der Hennes ja.
Klar. War Trainer, 78. Und die Kölner pflegen ja jetzt auch diese sozusagen Historie, ne? Und du bist
dabei.
Ja,
da bin ich jetzt zum ersten Mal in dieser 78er-Loge. Kennst du die?
Nee, kenne ich nicht.
Die haben sie jetzt neu
aufgemacht. War ich noch nicht dabei.
Nee, aber die haben sie jetzt in der Loge im Stadion, ne? Die haben sie neu aufgemacht. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ich bin am 4. Dezember da, wenn wir gegen Hertha im Pokal spielen.
Schön. Und wer kommt dann alles so von den alten Helden?
Das weiß ich nicht. Aber unten sind, also wenn du ins Kölner Stadion gehst, du siehst meine ganzen Helden der Jugend, Wolfgang Weber, Wolfgang Oberath natürlich, ne? Heinz Flur leider tot. Ja. Aber diese ganzen Jungs, die siehst du natürlich da immer im Stadion. Ist toll, ja.
Ja. Und geht der SFC Köln hoch?
Ich Neben glaube, ja.
dem HSV?
Ich glaube, ja.
Mit dem HSV?
Ich glaube, nein.
Nee?
Ich glaube, die Hamburger können die Uhr wieder anmachen für die zweite Liga. Ich glaube, dass die Kölner aufsteigen. Ja.
Und wir haben ja, das möchte ich von Lothar zum Abschluss dieses HSV-Pass gerne noch mal wissen, wir haben das ja so genannt, für immer zweite Liga HSV, Fragezeichen, Augenzwinkern oder kein Augenzwinkern? Also wie lange steckt man im Treibsand der zweiten Liga noch fest?
Ja, eigentlich schon zu lange.
Ja.
Für einen Verein wie dein HSV auf jeden Fall zu lange, aber sie werden es irgendwann wieder mal schaffen. Ich mache Ihnen Hoffnung. Aber ich sage nicht wann.
Okay, wir sprechen gleich über RB Leipzig, die im Moment in keiner guten Phase sind. Marco Rose hat im Moment keinen guten Lauf mit seinem Team. Und auch über Borussia Dortmund und später noch über die Bayern. Weißkern 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und sprechen über RB Leipzig. RB ist eigentlich in der Bundesliga jedenfalls sehr gut in die Saison gekommen, aber zuletzt lief es nicht mehr. Und auch gestern, Vinko Bicanic, ging es für die Leipziger schief.
Nicht immer nur angenehm, aber es gehört halt dazu, das Interview nach dem Spiel. Leider mag Marco Rose gestern gedacht haben.
Viertes Spiel jetzt ohne Sieg, es ist ein Ergebnisproblem.
Es ist neben dem Ergebnisproblem auch ein Leistungsproblem.
In Hoffenheim, Leipzigs zweite Bundesliga-Niederlage in dieser Saison zwar erst, aber Marco Rose vermisst so einiges.
Zu wenig Schärfe, zu wenig Zweikampf, zu wenig Wehren in bestimmten Situationen.
Aus seiner Mannschaft ist Selbstkritik in moderater Form zu vernehmen.
Ich glaube, dass wir über weite Strecken dann nicht ganz auf dem Niveau waren von der Intensität. Trotz allem, glaube ich, waren wir über weite Strecken ebenbürtig. Wir haben dreimal geführt, also das muss dann auch reichen in einem Auswärtsspiel.
Aus der Chefetage wird aber schon eine gewisse Ungeduld laut.
Wir sind des Öfteren in Führung gegangen, heute sogar dreimal. Nur müssen wir dann weiter Fußball spielen, müssen wir weiter nach vorne spielen und auf weitere Tore spielen. Und das schaffen wir in der Saison nicht, das haben wir heute nicht geschafft und das müssen wir schleunigst ändern.
Leipzigs Leistung gestern ruft Erinnerungen wach.
Wir erleben leider immer mal wieder Spiele, bei denen die Mannschaft oder Teile der Mannschaft nicht bereit sind, alles abzurufen.
Sagt Red Bull-Geschäftsführer Oliver Minzlaff Ende September. RB hat gerade Augsburg mit 4:0 besiegt, liegt nur 2 Punkte hinter den Bayern. Alles gut. Will Minzlaff die Sinne schärfen für den Fall, dass die Bayern mal wieder schwächeln?
Wir waren leider noch nie da, wenn die Lücke aufging. Und da muss man festhalten, dass es immer wieder Chancen gab, mehr zu erreichen. Und das haben wir halt nicht geschafft.
Minzlaffs Anspruch, national und wirklich nicht zuletzt auch international, also in der Champions League, lange im Rennen um die Trophäen mitmischen.
Nur am Wettbewerb teilzunehmen, diese Phase liegt mittlerweile hinter RB Leipzig.
Während Roses Mannschaft in der Liga aber Minzlaffs veröffentlichten Worten zunächst 3 Siege folgen lässt, setzt es in der Königsklasse Niederlagen. Und immer wieder geht Leipzig in Führung und verliert. Wie gestern in Hoffenheim auch.
Uns fehlt einfach im Moment Schärfe und Feuer. Und den Schuh muss ich mir als Trainer anziehen.
Ob Roses Ansprache zu soft oder Minzlaffs Ansagen zu hart waren, zu belastend, noch unklar. Fakt ist nach gestern nur eins.
Fakt ist, dass wir, wenn wir so auftreten, in der Bundesliga nicht viele Punkte holen können.
Und das würde Interviews nach solchen Spielen wohl noch ein wenig ungemütlicher machen.
Ja, da war viel drin im Interview gestern bei Ricardo Basile. Wie hast du da Marco Rose wahrgenommen? Marco?
So wie ich ihn seit
Jahren... Das Wortspiel hat so noch keiner hinbekommen.
Noch nie. Nee, noch nie. Nee. Oder Hagi und Rosi und so, das gab es auch schon. Okay. Also ja. Ich kenne ihn schon eine Weile, seit einigen Jahren. So wie er eigentlich immer ist. Sehr ehrlich, geradlinig. Das muss man schon sagen, auch selbstkritisch tatsächlich. Mhm. Ich glaube, auf der Pressekonferenz nachher hat er nochmal alles Weitere erläutert, was gerade RB möglicherweise abgeht.
Auch Mittelmaß und so beim MDR.
Das ist schon so der Anfang, vielleicht die Schärfe wieder reinzubringen, auch innerhalb in die Mannschaft. Ich mag solche Interviews und ich finde das wirklich grundehrlich. Und das gibt's fast heutzutage noch zu selten und zu wenig.
Lothar.
Ja, komplett ehrlich gewesen ist das Interview, aber er weiß natürlich auch, was das Denken gerade von einem Oliver Minzlaff ist und von den Verantwortlichen. So wie diese Antworten hier geschildert waren, geschrieben waren, ist es einfach so, dass Red Bull so denkt. Wenn wir irgendwo mitspielen, dann gibt es für uns nicht Platz 2, Platz 3. Und in dieser Saison, trotz bis vor 2 Wochen war ja eigentlich alles noch in Ordnung, waren wir Zweiter, hatte die beste Verteidigung. Bis vor dem Spieltag 5 Gegentore, gestern in einem Spiel schon 4 wieder. Ja, und da hat man auch gesehen, gerade beim 4:3, dreimal erst mal in Führung gewesen, dreimal den Ausgleich kassiert. Ja, das lässt sich eine große Mannschaft nicht, das lässt eine große Mannschaft nicht zu. Und bei Red Bull denkt man nicht groß, man denkt ganz groß. Und deswegen, wie gesagt, sind sie nicht zufrieden, nicht jetzt allein wegen der Champions League, wo man 4 Spiele, 4 Niederlagen hat, wo 3 starke Gegner dabei waren. Aber auch die Niederlage in Glasgow war natürlich nicht Red Bull-like. Und in der Bundesliga, Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, Red Bull denkt an die Meisterschaft, diese Punkte, die man da verloren hat, Union Berlin zu Hause, in St. Pauli, München-Gladbach zu Hause und auch noch gestern in Hoffenheim mit einem neuen Trainer. Egal, neuer Trainereffekt. Red Bull denkt an Siege, denkt an Erfolge, denkt an Trophäen. Und davon sind sie zurzeit ganz weit entfernt.
Ist das denn realistisch, diese Erwartungshaltung?
Das ist Red Bull, wie Lothar sagt. Das ist deren Denken. Was ich toll finde, das ist erfolgreich, das ist anspruchsvoll. Im Moment ist es natürlich nicht realistisch, das ist klar. Also dafür bringen sie die Leistungen nicht. Aber so zu denken grundsätzlich finde ich toll, von jedem Verein. Mhm. Es gibt ja immer, ich sage auch, es gibt ja diese 2 Modelle von Fußballvereinen. Das eine Modell, die verkaufen immer die 2 Besten, um damit Geld zu generieren, ja. Und kaufen dann 2 andere dazu. Die anderen verkaufen die 2 schlechtesten oder die am wenigsten zu der Mannschaft passen und kaufen dafür 2 noch bessere. So, das sind die 2 Grundmodelle. Und ich mag das zweite lieber. Köln macht leider jetzt seit gefühlt 30 Jahren das erste. Aber
gut, in den 70er Jahren,
80er. Ja, aber da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Red Bull macht es ja ähnlich wie Köln. Die verkaufen ja auch die besten Spieler. Die verkaufen die besten Spieler, holen super junge Talente dazu. Ja. Aber zu einer Meisterschaft gehört auch Erfahrung. Es sind dann auch wieder Spieler bei Red Bull. Reden wir von Red Bull Leipzig, RB Leipzig.
Ja,
reden wieder davon. Da sind auch wieder 4, 5 Spieler noch da, die in dem Verein schon 8, 9 und 10 Jahre sind. Mhm. Ist ein Gulaschi da, ist ein Orban da, Forsberg war da, Campbell ist noch da, Paulsen ist noch da. Also das sind ja auch die Spieler, die jetzt schon lange dabei sind. Die sind nie ausgewechselt worden. Aber ein Quadio, Nkunku, Olmo, Szoboszlai, die 70, 80 Millionen gebracht hat. Wenn man die Spieler gehalten hätte, dann würde ich sagen, muss man dran denken, ob man die Champions League gewinnen kann. Aber man hat die 4, 5 Spieler nicht gehalten, die doch den ganz großen Unterschied
gemacht haben. Hätte man das denn machen können? Ich meine, es gibt ja auch finanzielle Zwänge.
Ja, das sind eben die Zwänge. Also wenn ich die Ansprüche habe, ganz oben mitzuspielen, dann kann ich nicht jedes Jahr eigentlich die 2 besten Spieler für 80, 90, 70 Millionen verkaufen. Und da haben sie einige verkauft in den letzten 5 Jahren. Die Spieler behalten, und die jungen Talente dazu holen, dann kann ich mich damit abgeben, dass ich sage als Red Bull, hey, wir wollen Titel, wir wollen Meister werden vor den Bayern, wir wollen mit Liverpool und Manchester mithalten. Aber wenn ich die Spieler abgebe an Barcelona, an Manchester City und an Liverpool, dann kann ich ja nicht den Anspruch haben, mit den jungen Spielern, die wir holen, die jungen Talente, ja, Xavi zum Beispiel, ja, mit denen alleine wirst du nicht Champions League-Sieger, weil der muss ja selbst noch geführt werden.
Und Leverkusen hat ja auch vorgemacht, wie man deutscher Meister werden kann. Da hat man ja auch jahrelang gesagt, die werden immer Zweiter oder Dritter. Aber dann holt man halt einen Granit Xhaka, einen älteren Spieler. Dann holt man auch einen Jonas Hofmann. Und dann hat man nicht so viele Phasen, wo dann Spiele verloren werden. Und Lothar hat es komplett richtig gesagt. Man hat Ansprüche, Titel zu gewinnen. Aber wenn du immer nur die jungen Spieler holst.
Das war aber die Ursprungsidee, muss man auch sagen, also immer unter 24-Jährige zu verpflichten.
Ich glaube, da ist aber auch schon ein kleines Umdenken da, dass man in Zukunft dann auch mal vielleicht punktuell 1, 2 Spieler holt, die jetzt auch mal Ende 20 sind und vielleicht das Ding nochmal anders ziehen.
Trotzdem müssen wir natürlich auch auf das Hier und Jetzt gucken. Rose spricht von fehlender Schärfe und sagt auch erfreulich selbstkritisch, damit hat er als Trainer natürlich auch was zu tun. Warum bringen denn auch die Jungen, die diese Schärfe ja mitbringen müssten, das im Moment nicht auf den Platz?
Ja, also gestern war das natürlich ein spezielles Spiel gegen TSG Hoffenheim. Klar, du hast dreimal geführt, aber die Euphorie mit Christian Ilser, der von Sturm Graz kam, ist auch nicht einfach so ein Spiel. Du hast die 4 Champions-League-Spiele verloren, aber auch bei Atletico Madrid in Glasgow zu Hause gegen Liverpool. Und das sind auch schwierige Champions-League-Spiele. Und jetzt bist du trotzdem nur einen Punkt vor Leverkusen. Ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen davon, auf Bayern München zu schauen. Klar ist man da jetzt 8-9 Punkte weg.
Aber wenn man Minzlaff so interpretiert, wie man ihn interpretieren muss, dann will er genau das nicht, sondern er will auf die Bayern gucken und eigentlich in Schlagdistanz bleiben. Idealerweise mal dran vorbei.
Ja, aber darüber haben wir ja gerade gesprochen. Wenn das mit dem Kader ist, ist es auch nicht einfach, weil die haben einfach Schwankungen, junge Spieler. Das ist total normal. Und wenn du da keine Achse hast, die immer wieder gegen die Widerstände ankämpft, dann ist es auch schwierig.
Ich glaube, gerade gibt es mehrere Punkte bei RB Leipzig. Es gibt ja nicht so den einen einzigen jetzt, an dem man ausmachen kann, warum es gerade nicht ganz so wirklich gut läuft. Sowohl Ergebnis als auch, Zitat Marco Rose, Leistungskrise. Das Interview von Oliver Minzlaff war zu einem, wie ich finde, sehr, sehr unglücklichen Moment. RB hatte den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Not hat's gesagt, liegt dann 2 Punkte hinter Bayern München. Dann kommt das Interview. Ja, dann gewinnst du noch gerade mal 2-3 Bundesligaspiele. Aber ich finde, warum zu diesem Zeitpunkt? Warum?
Aber glaubst du, es gibt wirklich einen Zusammenhang zwischen einem solchen Interview und letztlich der Niederlage?
Aber ich finde, du machst ja durchaus trotzdem für die Öffentlichkeit und auch innerhalb des Vereins Richtung vielleicht Rufen Schröder, Marcel Schäfer, Marco Rose, deiner sportlichen Verantwortungsriege, machst du ein komisches Fass auf. Eigentlich läuft es ja erstmal gut. Wir sind beim Saisonstart. Champions League lief jetzt nicht so gut. Punkt 1. Punkt 2, Verletzungsprobleme, dürfen wir nicht vergessen. Zieht sich gerade noch so wie in so ein roter Faden durch diese ersten Monate der Saison. Allen voran natürlich Xavi Simons. Und es fehlen gerade vielleicht hier und da, und das sind so die Unterstützer für gerade die jungen Spieler, die sich auch noch weiterentwickeln müssen, auch für die Neuzugänge, habe ich den Eindruck, so wirkliche 2-3 Mentalitätsspieler, die nochmal die Mannschaft mitreißen können.
Ein Schlager fehlt zum Beispiel.
Ich wollte sagen, Xaver Schlager beispielsweise, ein David Raum, Nationalspieler, fehlt schon länger.
Dafür ist aber SK90 gewesen vor 2 Wochen. Das war richtig gut.
Richtig gut für Sky. Ja. Jussi Pausen fehlt jetzt auch verletzt. Ein Lukeba fehlt verletzt. Also so ein bisschen Mentalitätsspieler-Gene. Fehlten natürlich jetzt auch gerade in den vergangenen Wochen.
Gut, aber erfreulicherweise schiebt es Rose nicht darauf, sondern ist, wie gesagt, sehr selbstkritisch. Wie groß ist jetzt der Druck auf ihn, ja, das Ganze wieder aufs Gleis zu stellen?
Tja, Gesetze des Fußballs. Wenn es bis Weihnachten weiter so läuft wie jetzt, glaube ich nicht, dass er ab 2025 noch auf dem Trainerstuhl sitzen wird. Also es muss eine Ergebnisverbesserung her, es müssen Leistungen her, mit denen man zufrieden ist. Und ja, damit hat auch Marco Rose zu kämpfen, den ich als Mensch, als Trainer, als Kommunikator zur Mannschaft einfach wunderbar finde, auch wie er mit der Mannschaft umgeht. Aber trotzdem fehlen die Ergebnisse zurzeit.
Glaubst du, dass Klopp im Hintergrund jetzt schon da ein Wörtchen mitspricht?
Ich gehe davon aus, dass da kommuniziert wird, ja. Ich weiß es nicht, ich bin beim Telefonat nicht dabei, aber ich glaube, Jürgen sieht es. Die Leute wissen, Jürgen ist ab 1. Januar der Verantwortliche, generell für Red Bull Fußball worldwide. Und von dieser Seite gehe ich schon davon aus, dass da zwischendurch mal am Telefon eine Kommunikation da ist.
Man, die kennen sich natürlich auch ganz gut, ne? Aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Ja. Ich finde, Marco Rose passt perfekt zu RB Leipzig. Nicht nur, weil er Leipziger ist.
Schließe ich mich an.
Und Marco Rose hat natürlich auch schon gezeigt, dass er gute Arbeit dort leisten kann. Mit DFB-Pokalsieg beispielsweise. Also von seiner Trainerpersönlichkeit her, von seiner Trainerqualität, Umfeld passt er perfekt zu dem Verein. Und ich weiß aus internen Kreisen, es steht überhaupt nicht zur Debatte, Marco Rose. Es sei denn, das Geschäft greift natürlich, kriegen sie jetzt die Hucke voll bei Inter Mailand in der Champions League und die Art und Weise ist sehr besorgniserregend und dann kommt Wolfsburg, dann hast du Pokal Frankfurt. Dann reden wir wahrscheinlich anders. Aber Stand jetzt ist immer auch schön. Ne? Ja. Wenn man das sagt, weiß man, was im Fußball passieren kann. Ja. Aber was ich jetzt...
Gut, im Herbst kommen die Dinge immer in Bewegung. Ne? Das ist so. Wir haben eben das Interview ja von Marco Rose in Teilen noch mal gesehen. Erfreulich, ehrlich. Was findest du insgesamt? Müssen Trainer in gewisser Form Schauspieler sein, wenn sie manchmal ihre Gefühle verbergen? Oder findest du es auf der anderen Seite richtig erfrischend, wenn sie im Grunde frei weg von der Leber, wie es ein Tuchel zum Beispiel gemacht hat, sprechen?
Ich halte es grundsätzlich für alle Menschen keine gute Option zu Schauspielern im Privaten. Aber ein gewisses Charisma kann bestimmt nicht schaden. Und eine Leidenschaftsfähigkeit und eine Empathie auch. Also durchaus Dinge, die im Schauspieler auch zugutekommen. Aber grundsätzlich spielen ist, glaube ich, nicht gut.
Abschließend Marco Rose. Druck ist da, das ist keine Frage. Bekommt er die Kurve?
Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch ganz ehrlich, vor dem Spiel hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Marco Rose überhaupt in der Kritik steht. Ja. Nach dem Spiel natürlich jetzt auch. Und auch nach dem Interview, was ja auch sehr, ja, sehr ehrlich war. Aber damit öffnest du natürlich auch Türen. Ne? Türen für die Journalisten, fürs Umfeld. Und jetzt wird man schon ganz genau gucken. Klar, wie sind die nächsten Spiele bis Weihnachten? Und ja, da sind wir alle gespannt. Aber ich bin mir sicher, dass Marco Rose Trainer bleiben wird von...
Jetzt hat er sich vor die Mannschaft gestellt. Jetzt muss eine Reaktion von der Mannschaft kommen. Ja. Ganz einfach. Ja. Er war ehrlich, er hat sich eigentlich vor die Mannschaft gestellt. Er hat die Schuld mehr auf seine Schultern genommen, als er die auf die Mannschaft geschoben hat. Nur gesagt, was gefehlt hat. Aber dafür bist du als Trainer verantwortlich. Ganz klar. Klare Worte von ihm. Reaktion von der Mannschaft. Und dann wird Marco Rose wahrscheinlich auch Trainer bleiben in Leipzig.
Ich finde, das ist überhaupt eine Fähigkeit von Rose. Also diese Kritik zu äußern, nie den Eindruck zu vermitteln, er habe damit nichts zu tun. Er ist immer Teil des Ganzen. Das strahlt er aus, finde ich. Das ist, finde ich, auch nur eine große Qualität als Trainer. Max, wie reagieren die Fans auf die Situation von Marco Rose?
Also Stand jetzt sind wir haarscharf an einem 50-50 vorbeigeschraubt. Auf die Frage, kriegt Marco Rose bei Leipzig die Kurve? 51% sagen ja, 49% sagen nein, also es ist wirklich denkbar knapp. Die eine Seite sagt, es ist Zeit, die Koffer zu packen für Rose. Das schafft es spielerlang nicht, die Mannschaft wieder aufzustellen. Dann aber auch, und das finde ich interessant, das schlägt genau in die Kerbe, die ich schon am Tisch gehört habe. So ein toller und sympathischer Mensch wäre schade, wenn er geht. Also diese ehrliche, diese authentische Art, die wird gutiert da draußen, so scheint es zumindest.
Er muss jetzt einfach die Ergebnisse liefern und dann läuft es wieder bei RB Leipzig. Das war auch und ist bei Nuri Sahin so, dem Trainer von Borussia Dortmund. Und der hat zumindest zu Hause jetzt komplett die Kurve bekommen. Borussia Dortmund ist eine absolute Heimmacht und das haben sie auch gestern bewiesen. Jonas Friedrich gegen den Sportclub Freiburg.
Riesenfreude, die pure Erleichterung. Nuri Sahin und der BVB, sie sind doch noch eine Spitzenmannschaft der Fußball-Bundesliga. 4:0 Erfolg gegen Freiburg. Das ging so los. Maximilian Bayer direkt in der 7. Minute. Dortmund insgesamt überlegen. Felix Metscher, zack, 40. Das 2:0. Dann kam es noch dicker für den SC Freiburg. Platzverweis für Osterhage innerhalb von 5 Minuten. Zweimal gelb und... es gab noch den Freistoß für Borussia Dortmund. Das Ganze in der 66. Minute. Julian Brandt, der Kapitän, wunderschön. 3:0, Saisontor Nummer 1 für Brandt. Nächster Angriff, nächster Treffer, diesmal durch Jamie Gittens, das 4:0 in der 77. Und die Freiburger, die brachten es fertig, sich hinten raus nochmals zu dezimieren. Junior Adamu, Tätlichkeit gegen Anton, auch das noch. Nächster Platzverweis, in Summe der beste Auftritt des BVB der bisherigen Saison.
Ein Mysterium, ne? Heim und auswärts. Traust du dich trotzdem an die Erklärung ran, auch wenn es eigentlich im Wort so gar nicht vorgesehen ist?
Ja, gute Frage, Patrick. Danke vielmals für den Druck gerade. Ja. Wenn es noch nicht mal die Verantwortlichen wirklich erklären könnten, die sich ja, glaube ich, auch hinterfragen, warum zu Hause vor den heimischen Fans klappt es und dann, das müsste ja die Blaupause dann immer sein. Ich erinnere mich an das Spiel gegen RB Leipzig. Dieses Kämpfen, dieses Leiden, aber auch das Leidenschaftliche dann zeigen und eine Woche später kriegst du Mainz dann vor die Nase und verlierst dort aus unerklärlichen Dingen.
Und da hat die rote Karte gegen Can eine Rolle gespielt.
Auch das sicherlich.
Aber weißt du, was spannend ist, Marco? Ich kann mich entsinnen, in früheren Jahren wurde manchmal auch der Druck zu Hause als Grund dafür genannt, wenn es zu Hause hin und wieder mal schief ging bei Dortmund. Also das ist schon so ein bisschen auch interpretationsfähig.
Ja, das Stadion macht in jedem Fall was mit dir. Ne? Ja. Das ist nicht umsonst sehr wahrscheinlich das beeindruckendste Stadion, wie jeder Spieler ja auch sagt. Und das kann natürlich genau ins Gegenteil dann auch wandeln. Ja.
Und Schalke natürlich auch.
Schalke auch.
Das Stadion von Schalke macht natürlich auch was. Ne?
Ja, ja,
nicht
klar.
Nur Dortmund.
Kümmern uns um Hamburg, Köln und so. Aber Dortmund ist schon ein absoluter Tempel. Du spielst auch Theater hin und wieder noch. Ne? Gibt es Theater, die du besonders gerne magst? Oder wo umgekehrt der Druck tatsächlich größer ist als woanders?
Nee, Druck nicht, aber es gibt, ich mache ja auch Tourneetheater, und da gibt es wunderschöne alte Barocktheater in Aschaffenburg zum Beispiel oder so, in Deutschland.
Spielst du dann besser dort, weil du noch die allerletzten 2-3% rausholst?
Nee. Das kann, das kann höchstens das Publikum, also wenn du ein gutes Publikum hast, dann kann das das beeinflussen noch. Das Theater dann nicht mehr.
Lothar hat eben,
Dortmund hat ja ein gutes Publikum. Ja. Die haben auch gemerkt, gegen Leipzig weiter vor Ort. Ja. Dass da alles wackelt und da waren die hinter der Mannschaft gestanden. Die sind ja auch einzeln in Rückstand geraten, aber das Publikum hat dann nicht zu pfeifen angefangen, ist natürlich auch schnell der Ausgleich gefallen, aber du hast von Anfang an gemerkt, die Stimmung war was Besonderes gegen Leipzig. Ich war ja schon häufig in Dortmund, aber sie wussten, es war so eine Stimmung, wie wenn die Bayern kommen nach Dortmund. Es ist ein Spiel, wo wir die Mannschaft unterstützen müssen. Wir hatten es auch 10 Verletzte oder so und da war das Publikum hinter ihnen gestanden. Und dann kommen diese 2-3%, wie der Heiner gerade gesagt hat, kommen vielleicht dann obendrauf, die auch gebraucht werden, um gegen Leipzig dann erfolgreich das Spiel zu gestalten.
Spannend ganz kurz zu dem Freistoß eben. Da hast du vom Brand, da hast du so spontan gesagt, muss man da eine Mauer stellen. Das ist insgesamt immer wieder eine interessante Diskussion, finde ich.
Schöner Freistoß erstmal gewesen. Absolut. Schönes Tor, gefällt mir. Ja. Aber der Torwart nimmt sich ja im Endeffekt die Möglichkeit, weil er zu weit auf einer Seite stehen muss, weil die Mauer deckt ja die andere Seite ab. Und wenn man dann den Ball so trifft, dann hast du als Torwart keine Chance.
Ich glaube auch, dass der den hält, wenn die Mauer da nicht steht.
Ja. Ganz sicher.
Wenn du den nochmal anschaust, den Freistoß, ich glaube, der hält, oder?
Ja. Und du hast ja als Dortmund in dem Fall auch noch die Möglichkeit, eine eigene davor zu stellen, eine eigene Mauer, quasi also noch mehr Personal vor die Sicht des Torhüters zu positionieren. Also aus der Distanz, aus dieser relativ großen
Distanz. 5-Mann, 6-Mann-Mauer, was da war, zwingst du ja den Torhüter an einem Pfosten praktisch zu stellen. Dann ist die ganz andere Seite frei. Also würde ich mir als Torwarttrainer mit dem Torwart mal überlegen, da vielleicht eine bessere Lösung zu finden.
Gut, also ist aber nirgendwo Option irgendwie, ne? Das siehst du nicht.
Ganz selten sieht man es mal, ne? Aber es gibt keinen Torhüter, der es durchgängig macht, oder Simon?
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist natürlich sehr gewagt, weil damit hast du natürlich mehr Verantwortung als Torwart. So stellst du die Mauer und sagst, wenn er über die Mauer geht, hast du nichts mit zu tun. Wäre sicherlich mal eine Idee, weil so hast du ja auch keine Chance, den Ball zu halten.
Gestern also dieser souveräne Erfolg über die Freiburger, die sie jetzt seit 2001 auf einen Sieg in Dortmund warten. Einer der Torschützen damals übrigens Sebastian Kehl für den Sportclub Freiburg. Und die Personalie Kehl, die war auch heute auf der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund durchaus ein Thema. Wir hören da mal die Stimmen unter anderem von Lars Ricken.
Und ich will, das will ich natürlich auch hier sagen, mit Sebastian Kehl, wir wollen, ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen. Ich glaube, Nuri, Sebastian und ich, wir haben mal zusammengezählt, wir sind 7-mal Deutscher Meister zusammen geworden. Kann man natürlich auch an uns den Anspruch haben, erfolgreich zu arbeiten.
Der BVB, die schwimmen im eigenen Saft. Das riecht ein bisschen streng. Vor 2 Wochen passiert. Dann halte ich dagegen, das ist unsere DNA. Wir sind da stolz als Borussen, dass unser Sportchef, Sportgeschäftsführer Lars Ricken und unser Cheftrainer Nuri Sahin aus unserer eigenen Akademie gekommen sind. Nehme ich noch Sebastian Kehl dazu, dass er 23 Jahren Borusse ist. Die drei zusammen haben alles gewonnen, was es auf der Welt zu gewinnen gibt. Und das soll streng riechen? Das ist Borussia Dortmund.
Sind die Weltmeister geworden, alle von denen?
Roman Weidenfeller ist Weltmeister. Aber von
okay, der hat aber nicht aufgezählt.
Ja, aber sie haben zumindest im Vereinsfußball viel gewonnen. Das war in dem Moment gemeint. Wie ist, glaubst du, bei Sebastian Kehl angekommen, dass er sozusagen vor Publikum so eine Art Joboffert oder Offerte zur Vertragsverlängerung bekommt?
ja, wirklich dann anscheinend relativ spontan. Ist ja fast wie so ein Heiratsantrag, wo du gar nicht Nein sagen kannst, wo alle auf dich schauen. Ja, aber man hat es gerade gesehen und ich habe ja den Vergleich so ein bisschen mit Schalke 04.